Deutschlandfunk. Hintergrund.
Trumps Mauer, Bidens Politik. Migration und Grenzschutz in Texas. Eine Sendung von Ralf Borchardt.
Orlando Marrero gibt Gas und schaltet kurz das Blaulicht ein. Es geht los, da will einer wegrennen, sagt der Grenzpolizist. Der Mann, dem das gilt, rennt noch ein Stück und sieht dann ein, es gibt kein Entkommen. Orlando Marrero bremst den Geländewagen ab, springt mit zwei Kollegen aus dem Auto und ruft auf Spanisch, auf den Boden, auf den Boden. Die Grenzpolizisten tasten den Mann ab, ob er eine Waffe trägt, erklären ihm, dass er Handy, Geldbörse und alles andere, was er bei sich hat, in einen durchsichtigen Plastiksack stecken muss. Auch seinen Gürtel und die Schuhbänder. Aus Sicherheitsgründen, selbst mit Schuhbändern, sollen Migranten schon versucht haben, Grenzbeamte zu attackieren oder sich selbst etwas anzutun. Dieser Mann, Ende 30, ist völlig friedlich und erzählt bereitwillig, wo er herkommt.
De donde viene?
De Oaxaca.
Ich komme aus Oaxaca, Mexiko. Ich heiße Epifanio. Ich war 3 Tage lang von Oaxaca aus unterwegs, vor allem mit dem Bus, dann zu Fuß über die Grenze. Es ist das 2. Mal, dass ich es versuche und dass sie mich erwischen.
Einmal hat ihn die Grenzpolizei also schon abgeschoben, zurück nach Mexiko. Was ist sein Ziel?
Ich will arbeiten, wo auch immer in den USA, egal in welchem Bundesstaat, damit ich leben kann und meine Familie leben kann. Wir sind arm in Oaxaca, es ist schwer dort, aber es ist auch hier nicht leicht.
Kurz darauf treffen weitere Fahrzeuge der Grenzpolizei ein, auch ein Transporter, in dem schon andere Migranten sitzen. Epifanio setzt noch schnell eine Nachricht an Angehörige ab, bevor er sein Handy endgültig in den Plastiksack der Grenzpolizei stecken muss. Später soll er es wiederbekommen. Als sich die Tür des Polizeitransporters schließt, ist auch sein 2. Anlauf, in die USA zu kommen, aller Voraussicht nach gescheitert.
Yeah, it's very typical.
Es ist ein ganz normaler Morgen an der Grenze der USA zu Mexiko, wenige Kilometer westlich der Stadt El Paso in Texas. Der Grenzzaun aus rostbraunen, massiven Metallstäben ist hier bis zu 9 Meter hoch. Auf der Weiterfahrt durch die wüstenähnliche Landschaft sagt Orlando Marrero zum Fall Epifanio:
I can tell you that every case is evaluated on a case-by-case basis.
Jeder Fall wird einzeln bewertet. Noch wissen wir nicht, wer er ist. Wir müssen erst seine Daten in unser Computersystem eingeben. Erst nach dem Abgleich wissen wir, ist er schon einmal, vielleicht sogar mehrfach aufgegriffen worden? Hat er einen kriminellen Hintergrund? Gibt es einen Asylantrag? Erst danach können wir ihn in das richtige Immigrationsverfahren einordnen.
Die Begegnung mit Epifanio war der 2. Aufgriff in dieser Frühschicht der Grenzbeamten. Schon eine Stunde zuvor, da war es noch dunkel, waren ein Mann und eine Frau im Scheinwerferlicht des Geländewagens aufgetaucht.
Elmer, ist das hier?
Cosmel.
Die Grenzpolizisten hatten auch diese beiden auf Spanisch angesprochen, sie nach dem ersten Sicherheitscheck nach ihren Namen gefragt. Dann haben sie Elme und Cosmel, wie sich die beiden nennen, etwas zu trinken und zu essen angeboten, Wasser und Schokoriegel.
Ich verstehe gut, dass ihr menschlich behandelt werden wollt. Ich bin auch ein Mensch und behandle euch mit Respekt. Aber ich mache hier auch meinen Job für meine Leute, okay?
Elme und Cosmel kommen aus Chiapas im Süden Mexikos. Elme spricht lange mit Grenzpolizist Richard Barragan über seine Erfahrungen mit den Menschenhändlern in Ciudad Juárez, der Stadt auf der mexikanischen Seite des Zauns.
Also von Chiapas nach Juárez, sagt er, mussten sie niemanden bezahlen. Aber sobald sie in Juárez waren, 20.000 Pesos pro Person. Das ist eine der Taktiken, die die Menschenhändler, diese grenzübergreifenden kriminellen Netzwerke, anwenden. Sie lassen ihre Leute auf der mexikanischen Seite der Grenze patrouillieren. Dort haben sie ihn gefragt, woher kommst du? Aus Chiapas? Okay, also nicht von hier. Wenn du hier durch willst, dann kostet das 20.000 Pesos.
Die Summe entspricht etwa 1.000 Euro. Für die meisten Mexikaner sehr viel Geld. Es gibt Berichte über noch deutlich höhere Summen, die die Menschenhändler, Migranten aus Ländern wie Venezuela, Nicaragua oder Honduras im Laufe der Reise erpressen. Umgerechnet bis zu 15.000 Euro pro Person. Was passiert nun genau mit Epifanio, Elme, Cosmel und den vielen anderen, die an diesem Tag in der Gegend um El Paso von der Border Patrol aufgegriffen werden?
So what will happen is they'll be taken to the Santa Teresa Station.
Was passiert ist Folgendes. Sie werden zur Santa Teresa Station gebracht, dort werden sie medizinisch untersucht. Nach dem medizinischen Check werden Personalien und biometrische Daten, auch Fingerabdrücke, in unseren Computer eingespeist, um zu sehen, ob sie schon vorher illegal eingereist sind. Illegale Einreise außerhalb offizieller Grenzübergänge, das ist schon mal grundsätzlich strafbar. Sollten sie selbst Teil eines Drogen- oder Menschenhändlerringes sein, greifen wiederum ganz andere Straftatbestände. Sollte sich kein weiterer strafbarer Hintergrund ergeben und es ist tatsächlich der erste illegale Grenzübertritt, wird voraussichtlich Title 42 angewandt, werden sie über die Grenze zurückgeschoben, wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden.
They probably will be Title 42'd, so to speak, back to their source country probably within the next 24 hours.
Title 42 ist eine Regelung, die während der Corona-Pandemie unter Donald Trump eingeführt wurde. Sie erlaubt es praktisch jeden Migranten, umgehend wieder nach Mexiko abzuschieben, aufgrund der Gesundheitsgefahr durch die Pandemie. Obwohl die Corona-Bestimmungen in den USA sonst längst gelockert wurden, hat die Regierung von Präsident Joe Biden Title 42 zunächst beibehalten. Im vergangenen Dezember sollte die Regelung eigentlich auslaufen. Kurz davor stieg die Zahl der Migranten an der Grenze sprunghaft an. Landon Hutchins, Sprecher der Grenzpolizei im Sektor El Paso, ist an diesem Morgen der dritte Mann in der Patrouille.
Der Oktober war eine Art Höhepunkt. Wir hatten allein im Sektor El Paso mehr als 2400 Aufgriffe am Tag. Das umfasst zum einen die, die sich freiwillig der Grenzpolizei gestellt und Asyl beantragt haben, und zum anderen die, die wir jetzt hier verfolgen, die einem Aufgriff entgehen wollen, keinen Asylantrag stellen, die einfach versuchen, illegal in die Vereinigten Staaten zu kommen.
Der oberste Gerichtshof der USA hat Title 42 schließlich noch einmal bis Mai verlängert. Dann erwartet die Grenzpolizei den nächsten Ansturm. Juan Rubio hat es geschafft. Er steht in einem Schlafsaal der Rescue Mission of El Paso, einer Notunterkunft für Migranten im Zentrum der Stadt. Rund 80 Feldbetten sind hier dicht an dicht aufgereiht. Juan Rubio konnte einen Asylantrag stellen und muss erstmal nicht mehr befürchten, abgeschoben zu werden.
Ich komme aus Venezuela, aus Maracaibo im Bundesstaat Zulia, 2 Stunden von der Grenze zu Kolumbien entfernt. Ich war insgesamt 7 Monate durch ganz Lateinamerika unterwegs, zu Fuß, begleitet von meinem Hund und begleitet von Gott. Durch Kolumbien, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und Mexiko. Unterwegs musste ich meinen Hund zurücklassen. Schließlich kam ich hier an der Grenze zu den USA an. Sie haben mich 7 Tage festgehalten und dann wieder abgeschoben. Später, beim 2. Versuch, konnte ich einen Asylantrag stellen. Jetzt bin ich hier, aber ohne Geld, mit nichts.
Sobald er das Geld für ein Busticket zusammen hat, will Juan Rubio nach New York. Dort hat er Freunde. Dann vielleicht weiter nach Kanada. Von der Hilfsbereitschaft in der Rescue Mission ist er begeistert. Er hat ein Dach über dem Kopf, bekommt täglich warmes Essen, hat neue Kleidung und kann auf ein wenig finanzielle Unterstützung hoffen. Auch Elisabeth Rosell kommt aus Venezuela. Sie ist 30, etwas jünger als Juan. Auch sie war allein unterwegs.
Es war schrecklich. Erst durch den Dschungel und später durch Mexiko. Auf den Dschungel in Kolumbien bist du nicht vorbereitet. Es ist sehr gefährlich. Und in Mexiko sind es die Kartelle, die Drogen und Menschenhändler. Du hast ständig Angst um deine Sicherheit. Und du bekommst fast kein normales Busticket, wenn du nicht aus Mexiko bist. Ich musste in Mexiko trotzdem Pause machen, wegen des Babys.
Elisabeth ist im 8. Monat schwanger. Und trotzdem war sie allein unterwegs? Ja, der Vater wollte von dem Baby nichts wissen, sagt sie. Und wie geht es weiter?
Wenn ich mich hier ausgeruht, vielleicht das Kind zur Welt gebracht habe, will ich meine anderen Kinder aus Venezuela nachholen. Ich habe noch Zwillinge und eine weitere Tochter. Und ich will Arbeit finden und einen legalen Aufenthaltsstatus haben.
Die Rescue Mission of El Paso war ursprünglich ein Obdachlosenheim. Vor einigen Jahren begann Leiter Blake Barrow, auch Migranten aufzunehmen. Viele kommen hier völlig erschöpft an. Blake Barrow kennt hunderte Erlebnisberichte von der Durchquerung des Dschungels in Nordkolumbien, des sogenannten Darien Gap, wo es keinerlei Straßen, aber umso mehr wilde Tiere gibt, von den Kartellen der Drogen- und Menschenhändler in Mexiko, die Geld erpressen, vergewaltigen, morden.
Man muss sich diese Dinge vor Augen halten und vorstellen, wie fürchterlich muss das Leben in den Heimatländern sein, wenn diese Menschen trotzdem bereit sind, aufzubrechen. Sie wissen von den Gefahren auf dem Weg und sind dennoch bereit, alles zu riskieren.
Wie finanziert Blake Barrow diese Unterkunft? Die Miete, die gut 30 Angestellten, die Mahlzeiten und vieles mehr?
Private contributions from people.
Durch private Spenden von Leuten aus El Paso. Wir schreiben einen Newsletter, den ich einmal im Monat versende. Wir haben rund 5000 Adressen auf der Mailingliste. Und die Leute geben uns, was sie können.
Auch in Gesprächen auf der Straße fällt auf, wie groß die Hilfsbereitschaft in El Paso ist. Ein Viertel der Bevölkerung dieser Stadt in der südwestlichen Ecke von Texas ist außerhalb der USA geboren. Überall in El Paso hört und liest man Spanisch. Politisch ist Texas weitgehend republikanisch geprägt, El Paso dagegen demokratisch. Die Stadt ist eine Art Insel, mitten in der Wüste, sagen hier viele. Greg Abbott, der republikanische Gouverneur von Texas, hat der Regierung von Präsident Joe Biden wiederholt vorgeworfen, das Thema Migration zu vernachlässigen und für Chaos an der Grenze gesorgt zu haben. Illegale Migranten müssten viel konsequenter abgeschoben, der Grenzzaun müsse weiter ausgebaut werden, fordern Abbott und andere Republikaner.
The United States has a history of immigration, but it also has a history of anti-immigration.
Professor Josiah Hyman forscht seit 30 Jahren an der University of Texas in El Paso zum Thema Migration. Die hohen Zahlen der vergangenen Monate begründet er zum einen mit der Lage in den Herkunftsländern, Armut, Gewalt, politische Verfolgung, etwa durch das Maduro-Regime in Venezuela. Zum anderen mit einer Art Rückstau durch die Corona-Pandemie. Josiah Hyman kritisiert nicht nur die migrationsfeindliche Rhetorik von Donald Trump und anderen Republikanern, sondern auch die neuen Maßnahmen, die die Demokraten unter Joe Biden angekündigt haben. Dazu gehören die Vereinbarungen, die Präsident Biden mit Mexiko getroffen hat. Zwar ist nicht alles öffentlich geworden, doch das Ganze erinnert ihn an den Türkei-Deal von Angela Merkel während der Flüchtlingskrise 2015. Damals wurde, vereinfacht gesagt, die Türkei dafür bezahlt, Migranten aufzuhalten.
Das entspricht in vielem dem, was mit Mexiko passiert. Eine interessante Entwicklung. Länder wie die Türkei, Marokko und Mexiko. Das sind mittlere Länder, die die schmutzige Arbeit erledigen sollen, Migranten zurückzuhalten.
Eigentlich hatte Joe Biden zum Amtsantritt eine humanere Einwanderungspolitik versprochen. Dann hat er vieles aus der Zeit von Donald Trump beibehalten. Nach dem Auslaufen der Corona-Regelung Title 42 will die Biden-Regierung das Asylrecht anderweitig verschärfen. Bereits seit Januar sind Asylanträge fast nur noch per Handy-App möglich, beschränkt auf Menschen aus bestimmten Ländern wie Haiti oder Venezuela, bis zu einer Obergrenze von 30.000 pro Monat. Dazu kommen soll die Regel, dass all diejenigen sofort abgeschoben werden können, die auf dem Weg in die USA ein Transitland passiert haben, wo sie ebenfalls einen Asylantrag hätten stellen können. Eine solche Drittstaatenregelung würde die Aussicht auf Asyl in den USA erheblich einschränken.
It's not honest at all. I mean, they're deathly afraid of the political.
Das ist überhaupt nicht ehrlich. Die beiden Leute haben eindeutig Angst vor der politischen Symbolkraft des Themas. Grundsätzlich ist die Haltung der US-Bevölkerung geteilt, 50-50. Rund die Hälfte ist grundsätzlich tolerant, pro Migration eingestellt. Die andere Hälfte ist skeptisch bis ablehnend. Doch auf der Anti-Migrationsseite sind die negativen Emotionen sehr viel stärker aufgeladen.
Die neue App für Asylanträge ist laut Hyman halbherzig. Die Handhabung sei viel zu kompliziert, das Kontingent von 30.000 zu klein. Insgesamt sei die Einwanderungspolitik von viel zu vielen, teils widersprüchlichen Regeln geprägt, sagt Hyman. Und von teurer Symbolik wie dem Grenzzaun. Er betont aber auch, man dürfe das Thema Migration nicht naiv angehen. Regeln müssen durchgesetzt, Obergrenzen benannt und eingehalten werden, sagt er. Doch Hymans Grundsatz ist, Länder wie die USA brauchen Einwanderung für den Arbeitsmarkt, für das Rentensystem.
Ich denke, das gilt auch für Deutschland und Europa, umso mehr sogar. Immigranten sind meist junge Erwachsene. Unseren hochentwickelten, wenn nicht überentwickelten Ländern fehlen junge Erwachsene. Sie sind der Teil der Bevölkerung, der die beste Gesundheit, die meiste Energie, das größte Potenzial hat. Unsere Gesellschaften sind überaltert. Wir brauchen diese Menschen und ihre Kinder. Man kann nur hoffen, dass wir langfristig unter diesen Rahmenbedingungen den Wert der Migration erkennen.
To give value to immigration under these circumstances.
Zurück am Grenzzaun, gegen Ende der Frühschicht von Orlando Marrero, Richard Barragán und Landon Hutchins. Wie sinnvoll ist dieser bis zu 9 Meter hohe Grenzzaun? Die ersten Abschnitte wurden lange vor der Amtszeit von Donald Trump gebaut. Trump hat das Thema im Wahlkampf hochgezogen, sprach gern von der Mauer zu Mexiko, hat am Ende aber viel weniger bauen lassen als angekündigt. Trotzdem bietet er einen gewissen Schutz, sagt Richard Barragán.
Als ich vor 20 Jahren mit dem Grenzschutz begonnen habe, gab es keinen Zaun. Nur dreifache Rollen aus Stacheldraht. Der massive Stahlzaun sorgt für Effektivität. Er gibt uns Grenzpolizisten auch einen gewissen Schutz. Wir profitieren sehr davon.
At least in our area of operation, especially this area, is very beneficial for us.
Der Zaun, so Richard Barragán, sei aber nur eine von 3 Säulen im Gesamtkonzept. Ergänzende Technologie wie Kameras seien die 2. Säule, die Grenzpolizisten selbst die 3. Und was denkt er über die Migranten, die sie jeden Tag hier aufgreifen? Hat er Mitgefühl?
Oh, absolutely. I'm a citizen of this community.
Oh, absolut. Ich bin ein Bürger dieser Gegend. Ich mag von Beruf Grenzpolizist sein, aber natürlich habe ich Mitgefühl. Ich könnte selbst in einem anderen Land geboren sein und nicht in den Vereinigten Staaten. Wir haben den Migranten heute nicht zufällig Wasser und Schokoriegel angeboten. Es gibt eine Menge Grenzpolizisten, die mit 2 oder 3 Lunchpaketen zum Dienst kommen, mit literweise Wasserflaschen auf dem Rücksitz, weil sie wissen, dass sie auf diese Menschen treffen. Es könnte dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, dein Onkel sein, wer auch immer. Und das ist der tragische Teil unserer Arbeit, Tag ein, Tag aus.
And this is the tragic part about agents that are doing this work day in and day out.
Das war der Hintergrund. Trumps Mauer, Bidens Politik, Migration und Grenzschutz in Texas. Eine Sendung von Ralf Borchardt. Redaktion Johanna Herzing.